Hallo, hier ist Spargel auf dem Balkon. Ich bin Philipp.
Mein Name ist Konrad. Heute aufgetischt eine Folge schwer verdaulich. Unser Format, in dem wir uns mit Philosophie beschäftigen. Diesmal das dritte Buch aus Platons Werk Der Staat. Die ersten zwei haben wir schon besprochen. Also sind wir jetzt bei 3/10. Wenn man die Seitenzahl anschaut, dann sind wir allerdings auf Seite 150 von insgesamt 450. Also haben wir schon ein Drittel besprochen, was ja eigentlich ziemlich cool ist. Philipp, wie ging es denn dir mit dem heutigen Text?
Also, ich fand den auf jeden Fall leichter zu lesen als die zwei vorherigen. Ein bisschen mehr, ich sag mal, ja, der Lesefluss wird nicht so immer gestört und es sind nicht immer so komplizierte Sätze dabei. Da sind manche Sätze dabei, die sind eine halbe Seite lang, aber im Großen und Ganzen kann man dem eigentlich schon ganz gut folgen.
Da kann ich dir nur zustimmen. Also ich finde das auch ziemlich cool und auch inhaltlich ziemlich stark diesmal, wo ein paar kritische Sachen dabei waren. Mein Vorgeschmack auf den Text ist diesmal deswegen Ständeerziehung.
Da bin ich mal gespannt, was das bedeutet im Text.
Ich würde auch noch ein paar, also zwei kleine Kurzzusammenfassungen von den ersten zwei Büchern machen. Und zwar haben wir da erstens im ersten Buch die Rahmenerzählung. Also der platonische Sokrates, wie war das nochmal genau?
Der Sokrates, ist irgendwie auf einem Fest und ja, der geht gerade heim und wird aber dann aufgehalten von Leuten.
Also ich meine
Der wird dann
den
einge.
platonischen Sokrates. Also Sokrates war ja Platons Lehrer und der hat aber selber keine Schriften verfasst. Und hier der in dem Buch auftretende Sokrates ist jetzt nicht der echte, sondern eine Kunstfigur, die Platon erschaffen hat. So, das meine ich. Ja, aber du kannst gerne weitermachen, wenn du willst.
Genau, also der wird da aufgehalten von irgendwelchen Leuten, die sagen, hä, wie wäre es, wenn wir ein bisschen diskutieren wollen? Und er so, okay, können wir machen. Und dann geht's praktisch los mit dem ersten Buch.
Die treffen sich bei einem an einem Feiertag im Haus des Polemachus und reden da über das Wesen oder diskutieren über das Wesen der Gerechtigkeit. Und die Frage wird da im ersten Buch nicht so richtig beantwortet, sondern nur so darauf hingewiesen, dass die Seele nur dann glücklich leben kann, wenn man gerecht handelt. So, grob zusammengefasst, ein bisschen abstrakt war es in dem ersten Buch auch. Wie gesagt, die Frage, was Gerechtigkeit, wurde aufgeworfen. Und das wird jetzt im zweiten Buch dann noch ein bisschen ja, weitergeführt. Und zwar müssen wir jetzt trotzdem nochmal beweisen vor Glaukon, das ist der Gesprächspartner, der auch in dem Haus anwesend ist, der jetzt ja auch in unserem dritten Buch jetzt der Gesprächspartner ist, muss er beweisen, dass die Gerechtigkeit stärker ist als die Ungerechtigkeit. Und dafür baut er so einen Fantasiestaat, kann man das so sagen?
Ja, genau, also der baut halt so einen Staat auf und nur so nebenbei, Glaukon war dann auch der Bruder von Platon. Also die sind da alle ein bisschen verwandt.
Und zu dem Staat gehört dann, bauen die dann einen Gedanken auf alles, was dazugehört. Und um hier da einen Krieg zu vermeiden, um Ordnung, für Ordnung zu sorgen, wird klar, dass ein Wächterstand notwendig ist, also eine Gruppe von Leuten, eine Elite, die über die Leute wachen, wie Wächter das so machen. Und da wurde dann schon die Frage aufgeworfen, wie man diese Wächter erziehen soll, dass die da in Gerechten, das ist ja mal die Frage, Job machen. Und da wird schon ein bisschen angefangen. Das wird dann im dritten Buch weitergemacht. Und deswegen würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut, sagen, damit können wir zum Hauptgericht übergehen und besprechen die direkten Sachen vor dem dritten Buch dann im Hauptgericht. Guten Appetit.
Guten Appetit. Also, die Überschrift vom dritten Buch ist drittes Buch. Und
Also
da,
eine Kapitelunterteilung, ne?
ja, schon klar. Aber da geht es dann einfach, ja, praktisch da weiter, wo es im zweiten Buch aufgehört hat.
Ja, zur Rekapitulierung nochmal. Das ist ein Monolog, der sich dann auch komplett durch das dritte Buch hinführt von Sokrates, wo er allerdings zu Glaukon redet.
Ja, und
Und der
Glaukon ist dann immer so. Ja, so
Ja.
Zwischenrufe, so wie wir das gerade machen.
Gefühlt die ganze Zeit immer nur, ja, das stimmt.
Ja, am Ende wird ein bisschen so, hä? Aber im Großen und Ganzen ist es echt nur so. Es sind ja auch häufig so Suggestivfragen von Sokrates, wo dann nur eine Antwort praktisch möglich ist und die gibt dann Glaukon.
Geht's. Ich habe schon angekündigt, nochmal eine kurze Zusammenfassung, wo sind wir gerade in dem Gespräch? Es geht um die Erziehung des Wächterstandes und dafür muss grundlegend ein paar Sachen geklärt werden. Einmal die Erziehung in der Musik und in der Gymnastik. Und jetzt sind wir hier gerade an dem Punkt, wo wir uns über die, also da waren sie sich einig, jetzt sind wir an dem Punkt, wo man sich über die Dichtung Gedanken macht. Wobei da hauptsächlich über Homer hergezogen wird, also man sagt, dass nur geprüfter Inhalt veröffentlicht werden darf und da sind viele Sachen oder gelesen werden darf, in der Dichtung geschrieben werden darf und da sind viele Sachen dabei, die von Homer nicht so ganz dementsprechend, was die beiden als gut empfinden. Und eine wichtige Sache, die jetzt hier am Ende des zweiten Buches angesprochen war, Gott muss immer so dargestellt werden, wie er, oder Götter müssen immer so dargestellt werden, wie er ist. Also hier ist im Singular, aber prinzipiell auch Götter. Also als gut und alles andere wird verboten. Und damit sind wir jetzt, glaube ich, an dem Punkt, wo das dritte Buch anfängt.
Ja, das wird ja eigentlich genauso weitergeführt. Ich glaube, das ist einfach auch nochmal wieder eine Wiederholung, dass eben über Götter nur positiv erzählt werden muss. Und sonst würde es ja dann die heranwachsenden Krieger oder eben Wächter schaden. Und da wendet sich praktisch Sokrates gegen die Dichter ein bisschen.
Besonders eingegangen wird dann da auch auf die Erzählungen über den Hades, die da besonders überwacht werden sollen, weil die Schüler tapfer sein sollen. Das ist so das Ziel. Oder die Wächter, also die zukünftigen Wächter. Und die sollen ohne Todesangst sein, um da tapfer leben zu können. Und deswegen ist Homer ungeeignet. Und dann werden 10.000 Beispiele genannt, wo Homer ungeeignet ist.
Ja, genau. Habe ich es denn richtig verstanden, praktisch, weil Hades ja der Gott der Unterwelt ist, dass man davor keine Angst haben soll? Und deswegen praktisch nicht schlecht über Hades erzählt werden soll, oder?
Also ich glaube, da gibt es so, ja, genau, also einmal so generell, dass man eben nicht Angst vor dem Tod, vor dem Hades hat und dann eben gibt es da so ein paar gruselige Geschichten irgendwie. Ja, wie gesagt, das sind ja auch so ein paar Zitate. Dem Rauch gleich eilte die Seele schwirrend unter die Erde. Das kann einem Heranwachsenden natürlich schon sehr Angst machen.
Ja, genau. Aber wie gesagt, es sind ein paar Beispiele da. Ich fand die jetzt nicht so wichtig. Ich habe die auch nur so halb verstanden, um ehrlich zu sein. Ja, genau. Aber der Grund praktisch, warum diese Zeilen gestrichen werden sollen, ist, weil die eben nicht gut geschrieben sind. Und der Grund, warum man dann etwas anderes hervorhebt, ist es eben, weil es gut geschrieben ist. Was jetzt wirklich gut ist und was nicht, ich finde das. Im ganzen Buch wird das nicht wirklich erklärt, warum jetzt wirklich etwas gut oder etwas Schönes oder etwas geordnet ist.
Ich glaube,
Es
das
ist
ist
halt
gut
einfach
im Sinne
so.
von gerecht und die Frage wird ja noch angeblich noch geklärt. Würde ich jetzt sagen, so, ja.
Ja, aber es ist praktisch, je poetischer es geschrieben wird, desto weniger dürfen diese Zeilen, die eben da genannt werden, von jungen Knaben gehört werden, weil sie den Tod eben nicht fürchten sollen. Und diese Zeilen würden sie dann ja furchteinflößend sein und das geht nicht, weil die Wächter werden dadurch aufgeregt und weichlicher gemacht. Und demnach sollen auch das Jammern der Helden gestrichen werden, weil das ja auch nur noch die Wächter weichlicher macht.
Ja, da bist du bei dem nächsten großen Punkt, so inhaltlichen Punkt. Die Helden sollen auch nicht mal wehklagen. Also man darf keine Dichtung mehr schreiben, wo die Helden über alles klagen. Und da steht dann auch schon ein Satz, der ein bisschen in der heutigen Zeit komisch ist. Und so, da
Ja.
steht da, das Wehklagen soll man den Frauen überlassen.
Dazu hat man dann auch noch, es ist eine Anmerkung in diesem Buch, wir haben ja das Reclam-Buch, dass das Frauenbild bei Plato in dem Staat, also in dem Buch hier, ja, ich sag mal, nicht so wirklich positiv ist. Es wird nämlich, also die Frauen werden als beschrieben, als wären sie der Zänkerei, der Leidenschaftlichkeit, der Ruhmsucht und als hätten sie eine kleinliche Gesinnung. Also nur so, um ein bisschen Kontext zu dem zu geben, wie Plato Frauen sieht. Aber es sieht auch, das habe ich jetzt an diesem Beispiel jetzt hier rauslesen können, meiner Meinung nach, ist das hier, ja, das ist schon ein bisschen so eine toxische Männlichkeit, ein bisschen, oder? Also zu sagen, ja, in der Art, ein Indianer kennt keinen Schmerz, deswegen soll ein Mann auch nicht jammern, die Helden jammern ja nicht, deswegen sollen sie auch nicht jammern.
Ja, also die Wächter sollen nicht jammern, ne?
Ja. Aber
Oder
die
die
sind ja
Wächter sollen
Männer.
nicht dazu erzogen werden, um da irgendwie sich ein Vorbild zu nehmen an den Helden, die da jammern. Da werden auch ziemlich viele Beispiele zu genannt. Sie sollen aber auch nicht, das wirkt jetzt vielleicht erstmal komisch, also die Helden in den Büchern dürfen aber auch nicht lachen. Und zwar wird das so begründet, weil die übermäßiges Lachen oder rastloses Lachen zu Veränderungen führt. Da ist auch nicht genau darauf eingegangen, was das für Veränderungen sind. Da kann man jetzt, oder könnte ich jetzt nur mutmaßen, ich würde vielleicht irgendwie denken, dass man dann sich denkt, ah, ist vielleicht alles gar nicht so schlimm oder sowas. Nehme ich mal vielleicht ein bisschen lockerer, keine Ahnung, ist jetzt eine Vermutung. Aber Helden sollen laut Plato nicht lachend dargestellt werden.
Ja. Noch eine Kleinigkeit zu dem Tod noch. Ich fand, das hat ein bisschen so einen stoischen Charakter. Er sagt hier, dass man das Sterben nicht fürchten soll, weil das Sterben an sich nicht schlecht ist. Und das fand ich einfach nur eine interessante, ja, einen interessanten Satz praktisch hier. Auch wenn das jetzt im ganzen Kontext ein bisschen, ich sag mal, herausfällt oder anders bewertet werden kann.
Das
Aber
Ganze
ja.
erinnert mich, also sowohl das mit dem Wehklagen als auch das mit dem Lachen, erinnert mich auch ein bisschen an das, was ich zu glauben über den Buddhismus zu wissen. Und zwar, dass man versucht, möglichst in so eine neutrale, ich weiß gar nicht, richtig es auszudrücken, in so einen neutralen Zustand zu kommen, wo man nicht übermäßiges Leid, aber auch nicht übermäßige Freude erfährt.
Ja, also so wie ich das praktisch auch kenne, ist es so, dass man ein Gefühl hat. Also ich glaube, das wird mit einem Pfeil irgendwie beschrieben. Wenn dich ein Pfeil trifft, dann gibt es einmal den Schmerz, den wirklich, ja, der Pfeil in deinem Fleisch macht. Aber der andere ist der, ja, wie man mit diesem Schmerz umgeht. Und
Also im
diesen,
Buddhismus jetzt, oder?
ja, genau, im Buddhismus
Okay.
jetzt. Aber es gibt sehr viele Parallelen auch zwischen den antiken Philosophen, vor allem den Stoikern und dem Buddhismus, wo man dann sagt, ja, was macht man denn eigentlich mit dem, was das Pfeil auslöst? Also da wird ja auch nochmal ein Schmerz zugeschrieben, praktisch. Genau, aber zurück zum Text.
Ja, es gibt auch sehr viele Sachen, die an den jüdischen Glauben erinnern oder an den christlichen Glauben, das sowieso, aber auch an den jüdischen Glauben. Und das nächste, was im Text vorkommt, ist nämlich zum Beispiel so eine Sache. Also jetzt kommen wir zu den Sachen, die mich so ein bisschen an die 10 Gebote oder 7 Todsünden, wie auch immer, also das ist jetzt natürlich christlich, aber an solche Sachen erinnert haben. Und zwar wird da erstmal gesagt, man darf da jetzt nicht lügen. Also das wird ja schon vorher groß gesagt. Aber hier wird es nochmal gemeint, in so Dichtwerken darf man nicht lügen. Und da wird aber eine kleine Ausnahme gemacht, die irgendwie spannend und irgendwie komisch ist. Und zwar, ein Herrscher darf lügen, aber nur gegenüber von den Feinden oder gegenüber von den Bürgern, wenn das gut für den Staat ist. Also das wirkt ein bisschen
Eine kleine,
inkonsistent. Was
ja,
denkst du
eine
dazu?
kleine Hintertür. Also, das ist, ich glaube, da hat sich einfach Plato ein bisschen in eine philosophische Ecke geschrieben, weil man sagt, man darf nicht lügen, dann heißt, man muss immer ehrlich sein, sozusagen. Aber wenn jetzt aber es werden Situationen, Dilemmata auftreten, wo ein Herrscher lügen muss, weil es halt, ja, zum Beispiel gegen die Feinde, man kann ja nicht einfach sagen, ja, also wir haben hier so und so viele Soldaten, das sind wohl dreimal weniger, als ihr habt, aber trotzdem gewinnen wir. Aber mit einer List würde es halt trotzdem irgendwie funktionieren, aber damit müsste man lügen, also um den Staat eben zu halten. Das ist halt, da gibt es halt auf jeden Fall Dilemma, ist, was ich sagen will. Und diese Dilemma werden dann eben mit dieser Hintertür ja, gelöst. Aber es ist dann auch so, dass trotzdem kein anderer lügen darf. Was auch ein bisschen, wie du sagst, inkonsequent ist oder ja. Also auf jeden Fall ein bisschen ein Freifahrtschein für die Herrscher.
Ich antworte mit den Worten Glaukons, der eher nach dieser Aussage von Platon sagt. Sehr richtig, sagte er. Als nächstes, ich habe schon angekündigt, es geht, klingt irgendwie so ein bisschen zehn-gebote-mäßig. Also es werden noch so weitere Tugenden aufgezählt. Also gut, das ist jetzt nicht zehn Gebote jetzt direkt, aber so, es hat mich daran erinnert. Also Besonnenheit im Sinne von Selbstbeherrschung wird sehr hoch angesehen als eine Tugend, die den Wächtern beigebracht werden soll. Besonnenheit gegenüber von Wein, also man darf nicht der Trunkenheit verfallen, da wird dann auch wieder so ein Beispiel gesagt von Homer natürlich, der generell sehr oft zitiert wird irgendwie.
Ja,
Nicht,
aber
ja.
nicht, du hast vorhin gesagt, Homer wurde als ein Negativbeispiel genannt.
Ja.
Das ist auch richtig, aber hier wird er auch häufig als Positivbeispiel
Ja.
genannt. Also das ist wirklich sehr unterschiedlich.
Jetzt, ich weiß ja schon hier irgendwas mit Christlichem, so jetzt kommen wir zu den Sachen, also nicht gegenüber Essen, also Föderei, das ist ja auch hier eine Todsünde, sexuellen Gelüsten, da soll man auch sich beherrschen, was ja gegenüber, wie heißt der da, ist auch eine Tugend hier, Enthaltung, und Habgier, also man darf nicht, wie hier manche Götter, auch bei Homer, da wird er jetzt wieder negativ dargestellt, den.
Ja. Dass sie bestechlich sind, die Götter, nicht?
Genau. Und wie
Ja.
gesagt, das hat mich alles irgendwie so ein bisschen an christliche Tugenden oder nicht lügen,
Ja.
zehn Gebote mäßig erinnert. Und das kommt alles irgendwie dann so, auch vorher mit Buddhismus schon irgendwie vermischt sich das alles. Und das klingt dann so ein bisschen wie der Weltethos von Hans Küng, der da die These aufgestellt hat, dass es so eine ein
Universalethik
Kern
hat, oder?
Universalethik, genau, die es in allen Werken und allen Religionen irgendwie gibt, die irgendwie vereinen. Und das ist, finde ich, hier irgendwie sehr rausgekommen. So. Das ist irgendwie sehr.
Aber was, um das nochmal aufzugreifen mit dem Christentum, es wird ja dann auch gesagt, dass die Dichter nicht schlecht über die Götter, Göttersöhne und Heroen sprechen sollen, weil Götter nicht schlecht sein können. Und
Ja,
das fand ich dann
erstes
auch.
oder zweites Gebot, also man soll nicht schlecht bei Gott reden, so nebenbei.
Ja. Genau, das ist das, was sie sagen wollte.
Ja, ach so, sorry.
Ja, man soll nicht schlecht über Gott reden und auch ein bisschen. Die Allmächtigkeit von Gott. Ich meine, im frühen Christentum war es ja nicht so, dass Gott so allmächtig ist, so ja, perfekt und alles, was wir jetzt mit Gott verbinden. Aber das ist das, was hier ja eigentlich ja, gesagt wird über Götter, dass Götter praktisch perfekt sind und deswegen man ja nicht schlecht über sie reden soll, so in der Art.
Ich habe das in der zweiten Folge ja schon mal gemeint, dass Richard David Precht im Vortrag gemeint hat, dass das Christentum hauptsächlich aus oder ab einer bestimmten Zeit sehr stark vom Neuplatonismus geprägt war. Was
Und
man dann
der.
hier auch und vor allem später noch sehr stark merkt.
Und aber dabei soll es nicht bleiben, es sollen auch noch andere Erzählungen verboten werden, sonst wird die Jugend böse. Dann wird natürlich,
Es geht
ja.
jetzt darum, jetzt hatten wir, wie man über Gott oder wie auch immer reden soll, über die Götter. Und jetzt bleibt nur noch von den ganzen Sachen, wie man über die Menschen reden soll.
Genau. Und wie man über Menschen reden soll, das ist dann mit der Re Gerechtigkeit dargelegt. Ist nämlich dann, ja, praktisch ein, jetzt kommt ein bisschen ein anderes Thema, nämlich es geht um die Form, wie man erzählt. Es gibt ja dann zwei Arten von Erzählungen, nämlich einmal, dass der Autor erzählt und dass der Autor eine Figur reden lässt. Und das zweite ist ja so eine Art Nachahmung, weil wenn ein Autor redet, dann kann also reden lässt, meine ich, dann muss er sich ja praktisch in diese Figur hineinversetzen und ja, also tun, als wäre er diese Person. Und das ist ja eben eine Nachahmung. Und dann kommt dann auch ein Beispiel mit der Ilias. Aber das ist wieder ein bisschen lang und ist jetzt nicht so wichtig. Es geht ja darum, was er damit sagen will. Es geht ja praktisch um die Frage, wie sollen wir mit den verschiedenen Arten von Erzählungen umgehen, nämlich in dieser, ja, dass der Autor erzähle, dass eben er eine Figur erzählen lässt. Und da fand ich gut, was er erzählt hat, gesagt hat, nämlich, dass das Gespräch ist wie der Wind. Mal schauen, wo es uns hinführt. Das fand ich ein interessantes, ja, ja, ein interessanter Satz, weil ich finde, so sollten eigentlich Diskussionen häufig sein. Ich glaube, wir sind da manchmal ein bisschen zu fokussiert darauf, wirklich etwas zu Ende zu diskutieren. Ich glaube, wir sollten öfter mal einfach frei so diskutieren oder frei miteinander reden, und einfach schauen, wo man am Ende landet, oder? Aber das nur.
Ich glaube, da kann man einen guten Podcast draus machen.
Vielleicht.
Frei wie der Wind.
Genau.
Das war gut, wo du gerade gemeint hast. Mir ist vorher noch was aufgefallen, das ich aber gut hier jetzt einschieben kann. Ich habe ja schon gemeint, so wie soll man über Menschen reden? Und da nur noch den Einschub, dass er gemeint hat, dass es oft sehr falsch dargestellt wird, nämlich dass ungerechte Leute, also reiche Leute, glücklich sind und es doch eigentlich andersrum sein sollte. Und damit ist auch die ganze von Glaukon aus dem zweiten Buch, also dass Ungerechtsein stärker ist, hinfällig. Das wird da so irgendwie so in so einem Nebensatz erwähnt. Finde ich noch wichtig zu erwähnen. Ich habe jetzt auch die ganze Argumentation Glaukons aus dem zweiten Buch nicht mehr parat. Angeblich ist dadurch, dass man jetzt da nicht mehr drüber schreiben darf, weil das ja gut ist, dieses Argument hinfällig, dass Ungerechtsein stärker ist.
Genau, aber es geht dann praktisch darum, dass man sich auf nur eine Sache konzentrieren kann. Also man kann nur Meister in einem Gebiet sein, wie Meister bleibt bei deinen Leisten, oder? Das ist doch ein bekanntes Sprichwort. Und auch die Dichter müssen sich auf etwas
Schuster bleibt bei deinen
spezialisieren.
Leisten, oder?
Was?
Schuster bleibt bei deinen Leisten, oder?
Ja? Okay.
Ja.
Meister reimt sich aber besser. Auf jeden Fall. Die Dichter müssen sich auch auf etwas spezialisieren. Und einmal wäre das jetzt zum Beispiel, dass der Autor selbst erzählt oder dass er die Figur erzählen lässt. Und die Meinung hier ist eben, dass es sich eher darauf konzentrieren soll, dass der Autor erzählt und nicht die Figur reden lässt. Ich meine, das braucht man auch, diese zweite, aber ja, es wäre besser, wenn man nur den Autor erzählen lässt, weil sonst mit dieser Nachahmung wird es dann auch ein bisschen kritisch, meinen Sie. Das sollte man auch nicht zu sehr machen.
Und dann wird da ein bisschen also auf die Form noch eingegangen, wie man das, also den hatten wir ja gerade schon mit der Rede so, aber was schon ein bisschen liedartig anmuten lässt, das also war ja oft gereimt damals so, aber
Das kommt ja auch später noch mal ausführlicher.
genau, also hier wird jetzt darauf eingegangen, wie die Dichtung dargestellt werde. Das klingt fast so wie später, wo der Gesang oder das Lied dargestellt wird, aber hier wird auch schon darauf eingegangen, dass nur geringe Veränderungen befürchtet werden müssen. Also die These ist ja immer, wenn da irgendwas zu bewegend ist, dann beruft das Veränderungen in den Wächteranwärtern hervor und deswegen darf man das nicht machen. Deswegen soll man, also es sind nur geringe Veränderungen zu erwarten, wenn in einer harmonischen Tonart geredet wird oder diese Texte in der Dichtung geschrieben wird und in einem gleichen Rhythmus. Das irgendwie sehr unfrei klingt, aber dann kann man zumindest den Inhalt, wenn der so monoton vorgetragen wird, frei gestalten. Und man darf aber alle Tonarten verwenden und alle Rhythmen, wenn man einen, ja, artgerechten Inhalt hat. Klingt irgendwie alles sehr unfrei, muss ich sagen. Aber natürlich ist der Sinn davon, hier Regeln aufzustellen, damit
Ja.
die Leute gut erzogen werden. Und jetzt kommen wir zu dem, also jetzt haben wir die Dichtung abgehakt, das hatten wir schon aus dem Zeitenbuch bis hierher geschleppt und jetzt kann geklärt werden, wie man mit Gesang und den Liedern aussehen soll, damit die Wächteranwärter gut erzogen werden.
Ja, aber das mit dem Unfrei, was du gesagt hast, finde ich, wird ja hier auch noch, ja, also das, ich glaube, ab jetzt, ab diesen Punkt ungefähr kommen jetzt diese krassen Restriktionen, wo Plato jetzt auch wirklich bei so also richtig konkret auch wird, was wirklich gemacht werden soll und was nicht gemacht werden soll. Ja, mit den Tonarten und so weiter. Ein was noch, nämlich es gibt ja wieder der Grund, warum eben keine Nachahmung zum Beispiel passieren soll, ist, weil diese Wächter das auch nicht nachahmen sollen, was sie da lesen zum Beispiel. Und wenn sie dann zum Beispiel hören, dass ein Held feige oder ungehorsam ist, das will man ja nicht machen. Und dann gibt es auch wieder zwei Arten davon, nämlich einmal, dass die Tüchtigen, also die Art der Tüchtigen, der Dichter soll sich dann so verhalten und die Untüchtigen, so soll sich der Dichter soll das nur nachahmen, weil wenn er das ja wirklich so ist, dann ist er ja untüchtig, dann schreibt er untüchtig und dann lesen es die Wächter und das ist dann auch schlecht. Eben genau diese zwei verschiedenen Arten des Nachahmens und dieses, warum Restriktionen, keine Ahnung, sinnvoll sind oder wie das denn überhaupt gemacht werden soll, gibt es dann auch wieder so drei Arten oder zweieinhalb. Einmal eine schickliche, unaufregende, das ist das, wofür Plato ja dann die ganze Zeit plädiert, eine aufregende, wo alle Tonarten, alles dabei ist und irgendwo dazwischen. Und weil ein normaler, ein guter Mensch das nicht alles gleichzeitig machen kann, muss man sich eben für etwas entscheiden.
Gut, dann kommen wir jetzt, wie der Gesang mir das Lied aussehen sollte nach diesem Einschub. So muss man da betrachten auf den Text, die Tonart und den Rhythmus. Und beim Text gelten da im Prinzip die gleichen Grundsätze, die wir gerade schon bei der Dichtung hatten, weil ist ein Liedtext ja nichts anderes als eine Dichtung. Beim Rhythmus, der richtet sich nach dem Text, muss man also, wenn man schon beim Inhalt alles richtig gemacht hat, nicht mehr auf den Rhythmus achten. Also Beispiel keine Klagelieder hatten wir vorhin, bedeutet jetzt in Bezug auf die Tonart, also Rhythmus haben wir an den Text angepasst, Tonarten auf den Text angepasst, Tonart muss auch auf den Text angepasst werden. Klagelieder scheiden aus, also keine myxolydische oder syndokatische Tonleiter, die müssen ausscheiden. Finde ich sehr cool, dass damals einfach schon diese Tonleitern bekannt waren. Also so mixolydisch habe ich jetzt schon mal im Musikunterricht gehört, so das ist irgendwie so eine Kirchentonart. So, die gibt es wirklich und immer noch. Finde ich cool, dass sie damals schon bekannt waren.
Ja.
Keine Trunkgeladen, keine Trunkgelage dürfen abgehalten werden. Also so keine Texte, die dafür geeignet sind. Also folgt daraus für die Tonleitern kein Ionisch oder Lydisch. Ionisch ist, glaube ich, Dur, also die Dur-Tonleiter. Bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, das ist die und die darf man halt nicht verwenden, was irgendwie komisch klingt, weil ja irgendwie alles irgendwie so in Dur oder Moll ist bei uns. Also, sagt dann Glaukon, der sich damit auskennt, bleibt jetzt hier nur noch phrygisch und man muss natürlich die Musikinstrumente dann anpassen an die Tonleitern, die erlaubt sind, weil sonst könnte man ja auch eigentlich andere Sachen spielen. Und weil auf der Flöte man so viele Tonleitern spielen kann, muss man die Flöte verbieten. Klingt irgendwie sehr absurd, jetzt alles so. Irgendwie sind wir hier gerade in eine ganz komische Richtung geraten. Also irgendwie nur noch
Ja.
einen Tonleiter spielen dürfen und dann manche Instrumente verbieten und so. Ja, wo sind wir denn hier gelandet?
Aber das Interessante ist, dass das nicht unbedingt Flöte ist, sondern in den Anmerkungen steht, dass dies eigentlich nicht die korrekte Übersetzung von diesem Wort ist. Also Flöte hat sich eben eingebürgert, aber der Aulos ist eigentlich ein Rohrblasinstrument, also das ist das griechische Wort dafür. Und steht der Klarinette oder der Oboe näher als der Flöte, um ganz genau zu werden. Gut, ob das jetzt so
Ein
groß ist.
Holzblasinstrument.
Genau, das so ein großer Unterschied ist. Lassen wir jetzt den Musikern über die Frage zu klären.
Und jetzt wird
Genau.
dann doch nochmal auf die Rhythmen eingegangen. Und zwar gemeint, also man muss den nicht nur den Text anpassen, sondern der Rhythmus muss auch dem Lebensrhythmus eines tüchtigen, tapferen Mannes entsprechen. Und da werden dann erstmal alle Rhythmen, Arten, also Daktylus und so aufgezählt. Und dann kommt dabei raus, man darf nur noch den Daktylus, den Trochäus und den Iambus verwenden. Die anderen werden verboten.
meiner Meinung nach immer noch zu viele Rhythmen, aber gut, das ist eine Frage für eine andere Zeit. Genau, aber was ich hier auch schön fand, ist, dass er gesagt hat, gut, wir haben jetzt diesen üppigen Staat, der eben im zweiten Buch ja, erzählt wurde, ja, erklärt wurde, ausgeführt, und da war ja dieser Begriff von dem üppigen Staat, und jetzt wurde der gereinigt. Also wir haben einen Staat, der eben so existiert, und wir sehen, was damit jetzt falsch ist, aus hier Vernunftgründen, sage ich mal so. Und das fand ich aber nur interessant, dass wir hier nicht einfach irgendwas reden, was halt irgendwie sinnvoll ist, sondern das sind alles echte, ja, das ist aus der Gesellschaft genommen praktisch. Das ist eine Observation, und die bewerten sie dann, was dann für die Ausbildung der Wächter sinnvoll ist und was nicht.
Und was auch wichtig ist, jeder Mensch sollte das Wesen, also im Mensch, glaube ich, wieder bezogen auf die Wächter, es geht immer noch um die Erziehung von denen, sollte das Wesen des Schönen und Edlen überall in der Kunst und Natur nachspüren und sich aber auch darauf beschränken, das Schöne und Edle überall zu sehen. Also er soll freilich das Gute erkennen. Und das auch noch, bevor er den Grund verstehen kann. Und dann die Welt auf diese Art und Weise lesen. Da wird dann ein schönes Beispiel genannt. So wie man mit Buchstaben, die sich aneinander reihen, dann einen Text lesen kann. So soll man die Welt nach dieser Erziehung bezogen auf das Schöne und Edle lesen können.
Also die einzelnen Teile davon hat, und wenn man die einzelnen Teile kennt, kann man das größere Bild praktisch erkennen, oder?
Und also soll sich darauf beschränken, klingt wieder ein bisschen blöd. Also man soll nicht jetzt die maximal, nicht das volle Spektrum der Erfahrungen, die man auf der Welt machen kann, wie zum Beispiel Leid, irgendwer Schmerz oder sowas, sondern oder halt jetzt nicht bezogen, also im Kampf dann schon, aber halt bezogen jetzt auf so das Leben hier, um eine möglichst hohe Gerechtigkeit zu erreichen. Was jetzt aber da auch inbegriffen ist, was jetzt auch ein bisschen komisch ist, ist das Ganze in Bezug auf die Liebe. Und ich glaube, da hast du was dazu.
Ja, also erstmal möchte ich nochmal ich finde das eine ganz interessante Logikkette, die hier aufgebaut wird. Nämlich wird ja praktisch gefragt, ja, also wir haben etwas Schönes, und das Schöne ist ja liebenswert. Das Schöne wird geliebt und das Unschöne nicht. Und dann gibt es das seelisch Unschöne, also dem Gerechten, das Ungerechte wird nicht geliebt. Also wir haben etwas, was seelisch unschön ist, und das wird mit dem Ungerechten gleichgesetzt. Und dann wird dann gesagt, wenn der Körper schlecht ist, muss man das Beste draus machen. So eine Art. Und dann wird ja auch noch gefragt, ob es eine Gemeinsamkeit zwischen Lust und einer anderen Tugend gibt. Und da wird aber nicht wirklich drauf näher eingegangen, als zu sagen, nee, gibt es halt nicht, und das passt schon. Definiert wird dann auch noch die Liebe. Und ich
Jetzt zur
glaube,
Liebe.
jetzt zur Liebe. Und ach, Plato ist einfach so ein Romantiker, der sagt, das Wesen der echten Liebe ist doch, das geordnete und schöne auf besonnene und musische Art und Weise zu lieben. Herrlich. Okay. Seine Meinung, was das jetzt genau bedeutet. Hast du dazu irgendeine Idee?
Also, es gibt diesen Ausdruck der platonischen Liebe, ne?
Ja, aber das ist nicht das. Das kommt erst später. Also das ist einfach nur seine Definition von Liebe, und was das dann für, ja, halt andere Leute bedeutet, ist es was anderes, aber das ist nur die allgemeine, so habe ich es
Also
zumindest
das ist dann
verstanden.
die Liebe zum Guten, die Liebe zum Schönen, oder? Also nur,
Ja.
man kann etwas nur lieben, wenn es gut und schön ist. Was auch sehr einseitig ist. So ist, hätte ich das jetzt gesagt.
Ja. Ja, ist schon ein bisschen, also es ist auch, ich glaube, da reiben sich ziemlich viele dran, wenn man das als allgemeine Definition von Liebe auffassen würde. Aber jetzt kommt eben das der platonischen Liebe, nämlich, und das ist auch für heutige Verhältnisse ein bisschen komisch geschrieben, aber ich lese einfach mal das vor. So wirst du offenbar in dem Staat, den wir gründen, als Gesetz erlassen. Der Liebhaber liebe den Knaben, wenn er ihn für sich gewinnt, verkehre mit ihm und streichle ihn wie einen Sohn um des schönen Willen. Und Das hört sich jetzt alles ein bisschen komisch an, aber es ist wichtig zu sagen, dass hier es wird, also gebilligt wird wohl nur eine rein geistige gleichgeschlechtliche Beziehung. Und deswegen, das ist alles platonisch, also halt nicht sexuell gemeint. Und ich
Also
schätze
nicht
mal, das ist
körperlich.
der, hä? Nicht körperlich,
Nicht
nee,
körperlich.
nur geistig wird hier das gemeint. Ich verstehe wohl jetzt nicht genau, warum man das jetzt aus diesem, wie man das jetzt hier rausziehen kann, aber natürlich im Wesen, worüber wir jetzt gerade reden, macht natürlich schon Sinn. Also so ist es nicht.
Ja, also man will ja nicht, man will ja vermeiden, dass diese Wächteranwärter in irgendwelche Rassereien oder Gefühlsausbrüche kommen.
Ja.
Weil sie dann nicht mehr gerecht gegenüber der Bevölkerung handeln. Das will man vermeiden. Und man will deswegen auch, bei körperlicher Liebe gerät man ja in einen extremen Zustand. Sag ich jetzt einfach mal. Oder ja, kann man es, glaube ich, so nennen.
Ja.
Und diese Raserei will man ja vermeiden. Also, ich glaube, das kann man schon daraus lesen jetzt.
Ja.
Mit platonischer Liebe, dass das rein geistig stattfinden soll.
Aber damit sind wir fertig mit der musischen Erziehung und kommen zur gymnastischen, also der körperlichen Erziehung. Und ich glaube, das wird jetzt sehr interessant auch, weil hier auch sehr klare ja, wie soll ich sagen, Lebensvorsätze von Plato geäußert werden, die aus heutiger Sicht interessant klingen. Ich sage es mal so.
Lebenstipps nach Daten und Ernährungstipps.
Und Ernährungshilfe ist ganz wichtig.
Also man kennt ja diesen Ausspruch, eine gesunde Seele lebt in einem gesunden Körper oder kann nur in einem gesunden Körper leben.
Ja.
Spannend ist, dass es jetzt hier eher andersrum gesehen wird, ne?
Ja.
Also,
Die
nee,
Seele
warte.
macht den Körper tüchtig praktisch. Also
Genau, richtig, richtig.
du musst gar keinen Sport, so habe ich es gelesen, das ist vielleicht ein bisschen eine radikale Sichtweise, aber du musst gar keinen Sport machen. Hauptsache deine Seele ist gerecht, oder halt gut und tüchtig. Oh, dann klappt es mit dem Körper. Gar kein Stress.
Nee, der Gedankengang ist ja, wenn du eine gute Einstellung hast von deinem Geist her, dann machst du ja sowieso Sport und dann ernährst dich gesund und sowas.
Ja, okay. Aber es wäre schon irgendwie cool zu sagen, ja, die Seele macht alles und ich muss nichts anderes machen.
Es
Aber
ist
gut.
sehr, sehr komfortabel, ja. Also wenn es dann auch funktionieren würde, wäre es gut.
Genau, aber durch Festlegung von diesen Grundsätzen wird der Körper eben gut und Trunkenheit ist zu vermeiden. Aber interessant, dass auch nicht, also Alkohol komplett verteufelt wird, also nicht kompletter Asketiker sein, sondern einfach nur die exzessiven Sachen vermeiden.
Ja.
Und das ähnelt ja der Lebensweise der Athleten, aber man darf nicht abweichen von dieser Lebensweise, sonst wird man schläfrig und krank. Und das sieht man ja auch bei den anderen Athleten. Wenn die ein bisschen davon abweichen, sieht es gar nicht gut aus für denen.
Ja,
Aber
okay. Also du hast
interessant.
ja gemeint, dass der Rausch verboten ist. Der Rausch ist ja nicht aus dem Grund verboten, weil das dem Körper schadet, sondern weil man dadurch in einen Extremzustand kommt, den man nicht haben will bei den Wächtern. Also da wird ja auch irgendwie gesagt, so, ja, stell dir so einen
Ja,
Wächter vor, der dann noch einen
stimmt.
extra Wächter braucht, der auf ihn aufpasst. Wie albern wäre das denn? Ein Wächter, der einen Wächter braucht.
Stimmt. Ja, das ist natürlich sinnlos, deswegen soll das nicht passieren. Aber was ich interessant fand, also wir haben eine Gruppe von Menschen, die Athleten, die haben eine Lebensweise, aber diese ist für die Krieger nicht wirklich sinnvoll, weil die Krieger müssen eben, ich sag mal, ich weiß nicht, wie es im Text genannt wird, aber die müssen auf jeden Fall robust sein. Wenn die in den Krieg gehen, dann haben die mal vielleicht ein paar Tage nichts zu essen und die können vielleicht jetzt nicht die ganze Zeit ja, perfekt ernährt und perfekt ihren Sport machen, aber die müssen trotzdem fit sein. Und deswegen ist eben diese, ich sag mal, fragile Lebensweise, wie sie hier fast schon beschrieben wird, von den Athleten nichts für die Krieger.
Ja. Und
Und
dann
jetzt
kommen wir, glaube ich,
zu
auch schon
den
zu so ein paar
Hochtipps.
Ernährungstipps. Oder was dazwischen?
Nee, passt.
Und zwar werden die hergeleitet nach Homer.
Ja,
Also da wird
ganz
irgendwie
wichtig.
geschaut, welche Ernährung die Helden in seinem Werk haben. Ich kann es auch mal vorlesen. Schon bei Homer sagte ich, also Sokrates, also Platon, kann man das lernen. Wie du weißt, bewirtet er im Feld bei den Mahlzeiten seine Helden nicht mit Fischen. Und das, obwohl sie sich doch bei Hellespont nah am Meer befinden. Er bewirtet sie auch nicht mit gekochtem Fleisch, sondern nur mit gebratenem, was ja für die Krieger am leichtesten zuzubereiten ist. Denn es ist allenthalben bequemer, sozusagen das Feuer selbst zu benutzen, als überall das Kochgeschirr
Also beim letzten Punkt bin ich auf jeden Fall dabei.
mitzuschleppen.
Kochgeschirr nicht mitschleppen. Ja.
Beim nächsten Punkt bist du sicherlich nicht mehr dabei. Ich lese weiter vor. Gewiss. Hier wieder mein Eichel von Glaukon. Der Typ sagt einfach immer nur die ganze Zeit, ja. So, so ein Opportunist. Aber auch Gewürze hat Homer, soviel ich weiß, nie erwähnt. Also Gewürze sind irgendwie auch nicht gut, weil Homer sie nicht erwähnt hat.
Ja, aber das wissen auch die anderen Athleten, dass man auf all das verzichten muss, um wenn man körperlich fit bleiben will.
Ja.
Aber die Frage ist trotzdem, warum? Das sind wieder nur so Beobachtungen von, also Homer, das ist ein Dichter, der hat
Ja.
die Hälfte von der Ilias einfach nur erfunden, schätze ich, also ist halt einfach so. Deswegen, ob man das jetzt, also klar, das ist irgendwo Kultur und Kultur wird da einfach so halt überliefert, wie es halt schon immer gemacht wurde und warum wurde es immer so gemacht, weil es halt irgendwo sinnvoll ist. Aber trotzdem, es sind einfach nur Beobachtungen und keine richtige Erklärung. Weißt du, was ich meine? Da störe ich mich irgendwie ein bisschen dran.
Voll, voll. Eigentlich ist dieser ganze Essenspunkt auch nicht so wichtig, aber weil dieser Podcast Sprechen auf dem Balkon heißt, müssen wir da jetzt auch noch weiter drauf eingehen.
Ja.
Und zwar vor allem, weil jetzt hier noch ein paar Disse ausgesprochen werden und ein paar Sachen, die vielleicht nicht so ganz korrekt sind. Ich glaube, das kann man am besten schreiben, indem ich es weiter vorlese, es ist wirklich nicht lange. Syrakusanische Küche und sizilische Speisevielfalt lobst du offenbar nicht, mein Freund, wenn du das für richtig hältst. Erstmal fette Disse
Ja.
rausgehaut an die zwei Küchen hier.
Also Syrakus ist nur so nebenbei. Archimedes hat dort gewohnt und das ist auch Sizilien. Also nur so ein bisschen, um das einzuordnen. Das war auch also eine griechische Kolonie.
Antwort: Keineswegs. Weiter. Dann tadelst du auch eine korinthische Freundin für Männer, die sich körperlich fit halten wollen.
Was ist denn eine korinthische Freundin? Also Korinth galt im Altertum als Hochburg der Prostitution. Also nur so nebenbei.
Jetzt haben wir gut viel über gutes Essen, also gut nicht im Sinne von geschmacklich, sondern im Sinne von gerecht, für den Körper gerechtes Essen gesprochen. Und jetzt kommen wir dazu, dass es aber eigentlich verfehlt ist, wenn man sich übertriebene Sorgen um seinen Körper macht. Und zwar, jetzt geht es dann so in diesen Bereich, wo man viel über Ärzte eingegangen wird. Also wenn man zu wenig und zu viele, also wenn man zu wenig auf den Körper achtet, das darf man natürlich nicht machen, dann braucht man viele Ärzte und viele Richter. Wieso die Richter da reingebracht werden, weiß ich nicht, aber es ist
Nee,
wichtig.
es geht doch einfach darum, dass wenn man halt zu viele, wenn man nicht darauf achtet und so, dann braucht man eben viele davon, dachte ich.
Okay. Auf jeden Fall sind Ärzte und Richter, also dass Leute viel bei Ärzten rumhängen müssen, sich schlecht ernährt haben und so, und viel bei Richtern rumhängen, also viele
Weil sie
ungerechte
ungerecht sind.
Tatsachen gemacht haben. Das ist genau das, wo die Polis in der damaligen Zeit gerade mit zu kämpfen hatten. Also zur Zeit Platons oder Sokrates auch schon, war ja dann ziemliche Schräglage in der griechischen Bevölkerung, in den Polis, in den Städten damals. Und das wird hier angesprochen. Das ist der Grund, warum er die jetzt hier so erwähnt extra.
Ja.
Und da haben wir jetzt dann gleich noch einen Absatz, der auch ziemlich kritisch ist. Und zwar verherrlicht er hier im Prinzip oder propagiert die Eugenik. Also er meint, hier wird ja die Aussage vorher getroffen, was man nicht, also dass man schon auf sich achten soll, weil man sonst viel bei Ärzten Zeit verbringen muss. Und hier wird dann propagiert, dass man keine ärztliche Versorgung für Leute, die innerlich krank sind, geben sollte, weil die ja keinen Nutzen für die Gesellschaft bringen und dann sowieso nur kranke Nachkommen auf die Welt bringen, die dann wieder krank sind. Man braucht noch mehr Ärzte und sowas. Und das ist ja schon ein ziemlicher Einschritt gegen das, was wir heute als humanistisch sehen. Ordentlicher Schuss gegen Menschen mit Behinderung und ja, nicht sehr cool.
Ja, in 2000 Jahren ändert sich halt ein bisschen was.
Also ja, Schuss gegen im Prinzip so ein bisschen Sozialdarwinismus mäßig, ne? Auch wenn es den Darwinismus natürlich noch nicht gab, so ein bisschen Schuss gegen die Leute, die nicht so gesund in dem Sinne jetzt wie es jemand sind.
Ja,
Es geht weiter mit den Ärzten.
genau, aber insgesamt finde ich, so das generelle Argument ist ja praktisch, dass man hat ja, sagen wir, ganz viele Leute, die Ungerechtes machen, ganz viele Leute, die krank sind, weil sie sich eben schlecht ernähren durch oder halt dem Müßiggang nachgehen. Und da sagt ja dann Glaukon, dass es ja eigentlich sehr gut ist, weil wenn man sehr viele ungerechte Menschen hat und sehr viele Leute, die sich dem Müßiggang nachgeben und denen nach dann krank werden, dann hat man noch sehr gute Richter und sehr gute Ärzte. Und ich fand das, also das war schon mal eine ganz schön kritische Aussage für jemanden, der eigentlich gar
Voll.
nur Gewisse sagt die ganze Zeit.
Hast recht.
Auch
Da
toll, also
entgegen, ja.
ja, nur ganz kurz, ich finde es nur ein bisschen komisch, dass hier einfach gesagt wird, ja, der Müßiggang bringt Krankheiten, das auch nicht wirklich weiter ausgeführt wird. Also, ja, ein bisschen davor und so, aber so ein bisschen alles, was der Müßiggang ist, ist schlecht. Aber gut, das ist geil.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn das so ist, wie sollte denn laut Sokrates, Schrägstrich Platon, ein Richter oder ein Arzt sein? Und zwar bei den.
Das ist auch.
Was?
Das ist auch interessant. Also, also das sind auch ein bisschen gegenteilige Argumente, nee, gegenteilige, also würde die Beziehung von Richtern und Ärzten erzählt. Und die eine Erziehung ist irgendwie ganz anders als die andere, obwohl beides ziemlich nah beieinander sind. Beides machen, also der Richter und der Arzt wollen ja beides besser, also etwas besser machen. Einmal das, die Ungerechtigkeit der Seele praktisch und einmal, ja, beides praktisch die Ungerechtigkeit der Seele. Einmal, weil der Körper dann schlecht ist und einmal, weil der Mensch dann was Schlechtes macht praktisch. Aber ja, dreht weiter.
Und zwar sollen gute Ärzte nicht durch Erfahrung zu guten Ärzten werden, sondern durch ja, fast schon wissenschaftlich-theoretische Auseinandersetzungen mit Krankheit oder mit dem Thema Medizin. Richter dagegen, also die sollen möglichst alt sein, hier gemeint, möglichst viel Erfahrung haben, aber auch möglichst rein sein, also möglichst gut sein, so, um Erfahrung zu haben, was Gerechtigkeit ist.
Ja, also praktisch gesagt, es wird gesagt, die Ärzte sollen krank sein, damit sie die ganzen Krankheiten durchgemacht haben und dann wissen, wovon sie reden. Und eigentlich ist ja das gleiche Argument auch bei den Richtern, die sollen die ganze Zeit rein und gerecht sein, damit die wissen, wovon sie reden. Aber es ist trotzdem ein bisschen komisch, dass man sagt, ja,
Ja, die entgegengesetzt,
die
ne?
Krankheiten sind ja schlecht und das Gleiche bei den Richtern wäre ja Ungerechtigkeit, aber genau, das fand ich, war ein bisschen so der Gegensatz, der da auch, der wird auch von Glaukon angesprochen. Genau, aber dann hat man dann auch die Gerechten, die dann zu den Gerichtern kommen und dann sind die ein bisschen out of place, weil die halt nur schlechtes Zeug machen und dann merken die, ah, warte, war das nicht gut die ganze Zeit? Genau.
So. Und damit haben wir die Erziehung eigentlich so gut wie abgeschlossen. Also einmal ist gut die musische, einmal die gymnastische. Und da wird jetzt darauf eingegangen, wie die beide in Beziehung zueinander stehen. Also einmal mit der Roheit und der Härte und einmal mit der Schlaffheit und der Sanftmut. Und wenn man halt nur musisch gelehrt wird, dann ist man roh und nicht hart und irgendwie sehr sanftmütig und dafür bin ich schlaff. Und wenn man nur gymnastisch gelehrt wird, dann ist man sehr hart, aber halt sehr schlaff und nicht sanftmütig. Also so Härte und Sanftmut als Ideale, die anzustreben sind.
Ja, aber die dann auch, wenn man eben, also es ist eine Mischung aus beiden oder eine, auch
Genau.
eine, hier wird gesagt, dass es harmonisch zusammenfügen muss.
Ja, eine wechselseitige Beziehung, ja. Und damit zur Frage.
Aber da fand ich es auch, also ich war, da bin ich mir nicht ganz sicher, da habe ich ein Fragezeichen hintergestellt, aber ich fand, da war gesagt, ja, zu viel Philosophie macht weich. Also, wenn man die ganze Zeit nur dem Musischen hingeht, der Philosophie nachgeht, dann wird man weich. Also, aber das macht doch Plato die ganze Zeit hier. Also kritisiert er sich da nicht ein bisschen selber? Gut, er ist jetzt kein, er
Er
will
ist
jetzt
aber
kein
auch
Wächter
ein
sein.
gymnastisches Ass. Bei den Olympischen Spielen damals eigentlich nach einem Titel abgeräumt hat.
Ja, okay. Aber ja, weiter geht's im Text.
Erziehung abgeschlossen. Wie soll man die Wächter ziehen? Abgeschlossen. Man soll sie musisch im Sinne von gut und gymnastisch im Sinne von, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar
Gesund.
nicht, gesund. Das hat er gar nicht so richtig gesagt, oder was man da jetzt wirklich machen soll. Einfach nur
Was
nach
man
dem
nicht
Meer
macht.
ernähren und irgendwie. Jetzt kommt die Frage: Wer sind die Herrscher und wer sind die Untergebenen? Beziehungsweise, wie rechtfertigt man das dann vor denen?
Und wie soll man sich verhalten, wird dann noch am Ende gesagt.
Ja.
Aber erstmal dazu.
Jetzt erstmal zu: Wer ist Herrscher und wer die Untergebenen? Da einigen sie sich erstmal drauf, ja, also die Älteren sollten über die Jüngeren herrschen und die Guten sollen über die Schlechten, also die Besten im Fach oder sowas, ne? Die sollen über die Schlechte abgeschnitten haben, herrschen. Die sollen sehr charakterfest sein, also bei der Erziehung werden dann verschiedene Wettkämpfe gemacht, die werden verschiedenen Proben unterzogen und die sich dann durchsetzungsfähigsten erweisen, die können dann auch Herrscher sein. Auch wichtig, also nicht nur hier diese Tapferkeiten so wird gelobt, sondern auch die Identifikation mit dem Gemeinwohl über einen längeren Zeitraum. Das muss man beweisen und dann hat man die Fähigkeiten zum Herrschen. Und die anderen Wächter, die in diesem Prozess ausscheiden, wenn man es so will, die nicht die Besten, nicht die gemeinwohlorientiertesten sind, die können dann nur noch Helfer werden zu den Herrschern. Und darauf aufbauend, jetzt, als ich das gelesen habe, war ich echt so, was? Das wird hier beschrieben? Oder sowas wird hier beschrieben? Eine Drei-Stände-Gesellschaft, bestehend aus den Herrschern, den Helfern und den Arbeitern und Bauern. Was hast
Und
du dir gedacht, dass du das gelesen hast?
also das fand ich gar nicht mal so, weil da wird ja eigentlich gesagt, also als ich es jetzt erstmal gelesen habe, dachte ich mir, okay, das ist schon ganz schön klassizist, also
Ja.
klassengesellschaftartig. Vor allem auch, weil die Herrscher mit, also die, es wird ja gesagt, so damit eine Geschichte erzählt, die auch ganz, die Geschichte ist so, dass Kadmos, das war
Ja,
irgendein
vorneweg vielleicht
König.
noch, man braucht irgendwie was, damit sie das akzeptieren. Die müssen irgendwas finden,
Also das
um
Volk muss akzeptieren, dass jemand Herrscher ist und jemand
genau,
anders
dass
halt
diese
nicht.
drei Stände sind. Und um das zu akzeptieren, muss man denen eine, so wird es zitiert, in Anführungszeichen, edle Lüge erzählen. Und jetzt kommt diese Geschichte von dem uralten Mythos.
Genau, diese edle Lüge hatten wir vorhin schon mal, wo gesagt wurde, ja, Herrscher dürfen sowas erzählen. Genau, also dieser
Schön, dass du dich
König
vorbereitet hast,
Kadmos,
Thomas.
ja genau, ich finde, das ist schon toll gemacht ein bisschen, sät die Zähne von einem erlegten Drachen, den hat er auch erlegt, auf Anraten von Athene und daraus werden dann Kriege geboren, also praktisch aus dem Feld werden dann diese Krieger geboren. Und so sind wir Menschen praktisch auch alle. Und dann haben die Herrscher Gold in sich, die Gehilfen Silber und die Bauern und Handwerker Eisen und Erz. Und da fand ich schon, okay, das ist komisch. Aber als nächstes, was gesagt wird, ist, dass wenn jetzt ein Herrscher ein Kind hat, die sind ja meistens ähnlich wie die Eltern. Aber wenn die Eltern dann merken, oh, mein Kind hat doch kein Gold, sondern nur Silber oder Erz, dann sollen die auch in diesen Stand praktisch gehen. Und wenn andersrum, wenn ein Bauer merkt, oh, mein Sohn hat Gold in sich, dann soll er zu einem Herrscher werden. Und das ist schon Meritokratie, also eine Herrschaft von denen, die etwas können praktisch. Ist natürlich die Frage, werden jetzt wirklich die Herrscher ihre Kinder zu den Bauern schicken?
Ich fasse das Ganze jetzt noch
Praktisch
zusammen.
gesehen.
Das war vielleicht jetzt noch ein bisschen schnell. Also, man setzt, um dieses Schändesystem zu etablieren, den Mythos in die Welt, dass man vor der Geburt bestimmte individuelle Eigenschaften, Anlagen, eben diese Metalle in seinem Körper bekommen hat, die weitervererbt werden. Also, es werden soziale Rollen vergeben. Es gibt aber trotzdem eine soziale Mobilität. Herrscher können ihre Kinder mit einer eisernen Seele, wenn man so will, hier mit diesem Eisen in einen unteren Stand versetzen und aber auch andersrum Bauern mit einer guten goldenen Seele in einen hohen Stand versetzen. Hier auch wieder so eine kleine Hintertür, ne? Aber das da im Hinterkopf, dieses System ist auf eine Lüge hier aufbaut, mit dem Wissen verknüpft, dass im Christentum vieles später Neuplatonismus war. Und die Ständegesellschaft im Mittelalter sich anschaut, das ist schon irgendwie ekelhaft, finde ich. Dass hier vorher so ein System beschrieben wurde, das dann auch später irgendwie so umgesetzt wird, das finde ich
Vor allem
irgendwie,
das von
das hat mich,
vornherein,
das wollte nicht mein Kopf rein.
das von vornherein auch gesagt wird, erstens, dass es eine Lüge ist,
Ja.
und Plato und Glaukon scheuen sich schon fast schon, das zu erzählen. Also Plato oder Sokrates, das ist ja Sokrates, sagt so, ja, aber hab im Kopf, das ist nur eine Geschichte und es ist schon eine Lüge und ich möchte es ja eigentlich gar nicht sagen, da muss man echt aufpassen und so. Also es ist schon heftig. Also wenn, sagen wir, die Hardcore-Philosophen damit so umgehen, ist die Frage, wie dann ganz normale Menschen damit umgehen.
Es gibt jetzt noch eine Rettung für Platon. Und zwar etwas, das ihn von der Umsetzung im Mittelalter dann später trennt. Und zwar sagt er, damit Herrscher und Wächter ihre Aufgaben gut ausführen können, das ist jetzt auch das Ende vom dritten Buch, müssen die gesondert in Lagern leben. Können wir jetzt auch als Burgen bezeichnen, die Lagern, aber müssen gesondert in Lagern leben. Und jetzt kommt der knackende Punkt, die müssen auf Privateigentum verzichten, dürfen nur das Notwendigste an Eigenbedarf haben und müssen von den übrigen Bürgern mit Mahlzeiten versorgt werden.
Ja.
Sonst würden diese Wächter zu Despoten und ganz am Schluss wird noch gesagt, das ist so ein letztes Ding so, das muss man auch gesetzlich festhalten, dass die da gesondert ohne Privateigentum leben müssen, aber versorgt werden. Das mit dem Versorgen klingt wieder sehr nach Mittelalter, aber das mit dem Privateigentum, okay.
Ja. Aber ich finde, der hat ja auch einen sinnvollen Grund dafür. Es wird ja gesagt, dass man die Wächter gerecht entlohnen sollen, sonst würden sie sich an den Bürgern vergreifen. Und alles, was wir bisher über die Wächter ja, erfahren haben, ist es ja so, dass die ja schon, naja, die Elite sind und dass die dann auch die Macht bekommen und das dann ganz einfach umsetzen können, eben sich an den Bürgern vergreifen.
Das, was du gerade gesagt hast, das ist die Elite, das beschreibt es ziemlich gut, glaube ich.
Aber,
Die
und das.
Frage, kann ich mal schnell, die
Ja.
Frage, die sich stellt, ist natürlich, wer sorgt jetzt dafür, dass die Wächter das Gesetz einhalten, wenn die
Aber
Exekutive sind?
da habe ich tatsächlich, weiß ich, weil, und das wird nur in einem Halbsatz für Plato zumindest erwähnt, nämlich nun, es soll so, es soll sein, wie es die Stimme des Volkes will. Und das hört sich ein bisschen nach Demokratie an. Also das ist nur so ein Satz, nicht wirklich ausgeführt, aber so Stimme des Volkes, finde ich, ist ein bisschen der Demokratiegedanke.
Ich weiß nicht, ob man das jetzt als Demokratie verstehen soll oder eher
Nein,
so,
aber
ja, wenn ihr euch nicht an das Gesetz haltet, begehrt das Volk auf.
ja, aber ich meine, jetzt kann man, das ist eine philosophische Frage, aber ich glaube, das ist eine Frage für eine andere
Andere.
Zeit, was jetzt genau oder wie man jetzt Demokratie dann auch wirklich definieren kann. Vielleicht kommt es ja noch im Buch, in den nächsten Büchern, aber für jetzt hätten wir es, glaube ich, erstmal geschafft, oder?
Ist alles Auslegungssache. Da gibt es dieses schöne Zitat aus dem Film Sonnenallee, wo ein Westdeutscher zu einem Ostdeutschen sagt, ihr lebt doch hier eine Diktatur. Und dann ein anderer, der in der Partei sitzt, was, wir leben doch nicht in der Diktatur. Und der ostdeutsche Freund von ihm meint, Diktatur des Proletariats natürlich. So, ganz schön viel zu
Gesamtinterpretation?
verdauen.
Ein bisschen Gesamtinterpretation? Oder?
Kannst du gerne sagen, ich habe
Achso.
eher viel zum Fazit mäßig.
Achso, nee, dann mach das Fazit.
Okay.
Das ist ja
Würde ich
praktisch.
sagen, haben wir soweit aufgegessen und können jetzt zur Rechnung übergehen, wo wir zusammenfassend sagen, was wir aus dem Text gelernt haben und was der uns gebracht hat. Und ich habe ja schon erzählt, auch im zweiten Buch, aber jetzt auch vorhin nochmal, dass im Christentum im Mittelalter viel Neuplatonismus war, also Quelle Richard David Precht im Vortrag. Und ich fand es saugruselig, wie einfach mit welchem geplant und bewusst da jetzt eine Lüge irgendwie umgesetzt wurde. Also ich kann es natürlich nicht direkt sagen, das weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich auf diesem Buch basiert. Ich halte es aber jetzt, was ich weiß, schon irgendwie für wahrscheinlich. Und wenn das so ist, oh, das ist sehr eklig. Dann auch, wie diese Prophezeiung eingetreten ist, dass wenn man das mit dem Privateigentum nicht macht, dass sich dann Despoten entwickeln, was ja, wenn man so will, eigentlich auch so passiert ist. Und ja, also das war so der erste große Punkt, den ich da rechnungsmäßig habe. Der zweite Punkt fand ich krass, dass hier so diese Grundlage von Erziehung und bezüglich Körper und Geist gelegt wurde, aber irgendwie mehr auf den Geist als auf den Körper, aber trotzdem spannend so. Ich könnte mir vorstellen, dass da vieles von diesem Gedanke weitergetragen wurde. Und ganz zum Schluss noch ein bisschen witzig, krass, dass die Tonarten damals schon gab und krass, dass die auch so benannt waren wie heute.
Ja,
Was hast du getrennt da zusammen?
ja,
Ergänzung, Feedback.
ich sag noch mal was und dann schon mal, wie viel das wird zusammen. Also, ich glaube, ich fange einfach mal von hinten an. Nämlich, das fand ich, glaube ich, mit am interessantesten, dass hier wirklich ein Staat aufgebaut wird, dass gesagt wird, ja, wir haben jetzt eine rechte Elite und wie soll sie sich verhalten? Welche Maßnahmen müssen wir treffen, damit das funktioniert, dass jeder ja zufrieden ist praktisch. Und das ist eigentlich das, was ich ein bisschen vom Buch erhofft habe. Ich finde es schade, dass es jetzt nur die letzten paar Seiten waren. Aber das fand ich sehr interessant, dieses Aufbauen von dem Staat, der Grund, warum wir etwas so machen, wie sie machen. Ich meine, das ist, also die letzten paar Seiten waren einfach eins zu eins unsere moderne Demokratie. Wir haben Abgeordnete und wir sozusagen müssen die gut entlohnen, weil sonst begreifen die sich gut. Ob sie es jetzt wirklich machen oder nicht, ist jetzt eine andere Frage, aber die Idee ist ja immer noch die gleiche. Also wir haben hier Ideen, die 2500 Jahre später immer noch gültig sind. Das ist das, was mich überrascht hat. Und so, ich meine, wie gesagt, es gibt auch kritische Passagen, aber für das eine oder andere, das ist gar nicht mal so krass gealtert, wie es eigentlich gealtert werden oder hätte sollen. Das ist das, was mich überrascht hat, beziehungsweise auch einfach, ja, wie damals dann weil du gesagt hast, das war damals in den Polis, waren das Probleme mit den Richtern und Ärzten, das hat mir auch irgendwo ein Fenster in damalige Zeit, was ich immer sehr spannend finde. Aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal mit meinem Monolog.
Sokrates-esk. Platonischer Sokrates-esk.
Ja, da war kein Punkt dabei. Ich glaube, damit haben wir es.
Gewiss.
Nee, warte.
Dann, das war.
Nein, 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 nein. Glaukon sagt doch. Alles genau, gewiss sagt er am Ende. Ich dachte, das war irgendwie zu sicherlich oder keine Ahnung was. Gewiss.
Das war Spargel zum Balkon. Bis zum nächsten Mal. Für die Nachtsüchtigen unter euch, wer will. Kann auch für einen kleinen Nachtisch zwischen Türen an mir dranbleiben, wo wir uns gegenseitig eine ja, dann oft nicht mehr ganz so ernste Abschlussfrage stellen.
Okay. Ich glaube, ich fange einfach mal an.
Ich bin gespannt.
Nämlich, nicht, dass du die Frage stellst, aber ich kann es vielleicht trotzdem vorstellen. Was denkst du, Würdest du, wie jetzt hier diese Erziehung von den Wächtern beschrieben wird, würdest du die, ich sag mal, durchziehen können? Oder wie stellst du die vor und würdest du das machen wollen? Ich sag's mal so, ich frage mal so.
Also wie jetzt, also wie würde ich als Lehrer die halten
Nee.
wollen oder wie würde ich als Schüler die
Erfahren, als
empfinden?
Schüler erfahren.
Ja. Wie würde ich als Schüler erfahren?
Ja.
Also ich sag's mal so, ne? Wenn man in der Höhle festgekettet ist.
Oh, ich möchte so, dass das kommt. Ich habe es in den
Das kommt auch noch,
Anmerkungen.
das kommt auch noch.
Ich weiß, es kommt in den Anmerkungen. Wo ist es? In welchen Anmerkungen ist es? Ich schaue gerade nach.
Wenn man in der Höhle festgekettet ist. Und man kennt nur die Schattenspiele. Oder wenn man da in die Welt gekommen ist, in diesem Staat, und man kennt nur diese Ausbildung, dann würde ich sie natürlich als gut empfinden. Fragezeichen. Also gab ja auch Leute, ich hatte vorhin schon die DDR erwähnt, die da aufgewachsen sind, die aber trotzdem da nicht so ganz fröhlich mit waren. Also ich glaube, jetzt um meine ernsthafte Antwort zu sagen, ich glaube, so, ich würde da schon viel mitgehen, so, aber ich glaube, die grundlegende Denkmechanismen, manche Sachen zu hinterfragen, kann man nicht ausschalten. Und je nachdem, wie das umgesetzt wird, glaube ich, dass da schon einige Sachen gibt, die ich vielleicht hinterfragen würde und hoffe ich mal, und dann irgendwie, weiß ich jetzt nicht, nicht abschaffen will, dann später, wie auch immer. Was willst du sagen?
Also ich hätte eher so gedacht, ob dir ungesalzenes Fleisch schmeckt, aber okay, gut, ich meine das eher so. Also ich glaube, wenn
Gratis,
der,
aber nicht
ja genau,
gebraten.
gebratenes, ungesalzenes Fleisch, naja.
Ja.
Also ich denke, also mir kommt es sehr, sehr strikt vor, was Plato hier vorschlägt, wo ich, also ich würde da auch mitgehen, aber nachher denke ich mir so. Ernsthaft? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das kann nicht richtig sein.
Ja.
Ja, genau.
Ich frage mich immer, ob die so nichts anderes hatten als Homer, weil der immer nur von Homer erzählt die ganze Zeit.
Tja, ey, das müssen wir dann durchlesen, wenn wir, also wenn der so wichtig ist, gell? Ah
Nein,
nee,
ich
aber
jetzt nicht.
nur bestimmte Passagen.
Also bestimmte
Weil
Passagen
sonst.
auch nicht, darf man auch nicht.
Genau. Nur bestimmte Passagen und bestimmte Passagen nicht. Oder vielleicht nur die nicht bestimmten Passagen. Gibt es vielleicht so von Plan
Weißt du
notierte?
was? Einfach gar nicht lesen.
Gibt es eigentlich sowas von Plato zensiertes Homer? Achso, nur so nebenbei. Ich finde das schon ein bisschen Zensur, oder? Also, das haben wir noch gar nicht
Ja,
besprochen,
das haben wir gar nicht gemeint, ja.
aber
Nee,
es ist ein
voll. Absolut.
bisschen zensurartig.
Also Meinungsfrei, das ist ja nicht,
Es ist keine
dass du einfach
Meinungsfreiheit. Es
absprichst,
ist
da
ja.
denkt man jetzt gar nicht so dran.
Also, ja,
Pressefreiheit.
gut. Nee, was ich.
Pressefreiheit, Philipp.
Es geht ja um. Es wäre ja eher Religionsfreiheit.
Oh,
Eher.
pass auf, pass auf, pass auf. Pressgesetz, Universitätsgesetz und was war's?
Weiß ich jetzt
Also
gerade nicht.
Pressefreiheit auf jeden Fall nein. Universitäts- oder Lehrfreiheit auch auf jeden Fall nein.
Ja.
Haben wir hier schon die Karlsbacher Beschlüsse, waren's, oder?
Ja.
Haben wir
Oh,
schon
weh.
2 von 3? Ja. Die ja auch nicht so cool waren. Gut, kommen wir zu meiner Abschlussfrage. Was ich das jetzt hier noch in Länge ziehe, wir sind eh schon ein bisschen länger als sonst.
Ich hab auch noch eine Geschichte kurz, die möchte ich noch am Ende sagen.
Alles klar. Pass auf. Du bist ein Mönch im Mittelalter.
Ja.
Überliest die Lüge mit der ständigen Gesellschaft. Liest aber, dass du nur noch in Phrygisch singen darfst. Wie reagierst du? Schmeißt du die ganzen Lieder, die nicht in Phrygisch geschrieben sind, weg? Rastest du komplett aus? Machst du einfach nichts und denkst dir, ah, scheiß auf Platon. Was machst
Also, das geht ja davon aus, dass die Kirche Plato
du? Mhm.
als richtig empfiehlt, praktisch. Oder?
Ja, genau.
Obwohl ich das, aber er ist ja Heide. Also würde ich vielleicht eher so sagen, der hat doch gar keine Ahnung. Also, das kann gar nicht richtig sein. Der hat an mehrere Götter geglaubt. Es gibt aber nur einen. Boah, ist der dumm. Und ich würde einfach aufhören zu lesen. Ich habe gehört,
Du wirst
Pergament
gar nicht
wird
bis
auch.
dahin kommen.
Was?
Du wirst gar nicht bis dahin kommen.
Ach so, ja, nee, bis dahin halt.
Ah, okay.
Was würdest du machen?
Ich würde mir
Trotzdem
denken.
abrocken, da, zum physischen, erfügischen, oder wie es heißt.
Ich würde mir denken, ups, da habe ich irgendwie was falsch verstanden. Bin ich anscheinend doch nicht so, habe ich anscheinend doch nicht so viel Gold in mir und Silber, wie ich dachte. Ich muss doch Bauer werden.
Ah, okay. Sinnvoll, sinnvoll. Ja,
Ja.
das ist auf jeden
Lieber
Fall auch
Spargel ernten
gut.
gehen.
Besser wird's nicht. Das
Bis
Erschlagen auf dem
dahin.
Balkon.
Noch ein
Bis zum
kolossal
nächsten
leckeren Bussi von Konrad.
Mal. Und von Philipp.
Bis zum nächsten Mal.
Okay, meine Geschichte, das ist recht kurz, hoffe ich mal.
Okay.
Du kennst doch sicherlich Asterix und Obelix, oder?
Na klar.
Und es gibt
Beim
eine Folge.
Teutates.
Hä?
Beim Teutates.
Beim Teutates, beim Zeus. Cool, dass es hier auch gibt. Vor allem beim
Ja, beim Zeus wurde es
Zeus.
auch gerufen.
Ja. Nee, beim Jupiter. Aber auch da,
Gut,
aber
ihr habt beim
genau.
Zeus.
Ja. Nämlich, als sie in Griechenland sind, da gibt es ja Asterix bei den Olympischen Spielen.
Ja.
Und ich habe mich immer gefragt, warum, also der wird halt auch gesagt, so, ja, wir können nicht, das schmeckt alles irgendwie nicht, das ist, ja, und bei
Geil.
Athleten, die Asterix wird ja dann Athlet irgendwie, und dann können die nichts essen und dann können die
Geil.
trinken und alles, und ich denke mir so, hä, warum? Und jetzt weiß ich warum.
Weil man nicht Gewürze verwenden darf, laut
Ja, genau.
Homer.
Wir dürfen keine Gewürze verwenden. Genau das ist es, glaube ich.
Geil.
Tja.
Ja, wilde Sache, du.
Asterix und Obelix haben Plato gelesen, oder? André oder Uderzo und Goscinny. Egal, ich kann kein Französisch. Okay. Ciao.
Ciao.